DW Menschen und Märkte.
Kaum Fortschritt bei der Elektromobilität. Wie kriegt man mehr Elektroautos auf die Straßen? Wie sehen sie überhaupt aus, die Zukunftskonzepte von BMW, Daimler und VW? Und schließlich, bei Opel in Bochum gehen diese Woche endgültig die Lichter aus. Ein Rückblick auf die größten Managementfehler. Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Wenn Deutschland zum Vorreiter in der Elektromobilität werden will, muss es noch eine gewaltige Schippe drauflegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am heutigen Dienstag den aktuellen Fortschrittsbericht Elektromobilität entgegengenommen. Das Thema interessiert die Kanzlerin sehr. Schließlich hat sie es vor 4 Jahren zur Chefsache gemacht und verkündet, im Jahr 2020 sollten 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Ein Ziel, das heute weiter entfernt scheint als je zuvor. Sabine Kinkertz berichtet.
Es ist der 4. Fortschrittsbericht der nationalen Plattform Elektromobilität, kurz NPE, und er hätte ein Meilenstein werden sollen. Immerhin endet mit Ablauf dieses Jahres mit der sogenannten Marktvorbereitung die 1. von 3 Phasen, in deren Verlauf sich Deutschland bis 2020 zum weltgrößten Markt für Elektroautos aufschwingen will. Daran erinnert auch der NPE-Vorsitzende Henning Kagermann.
Das war das Ziel 1, dass die deutsche Industrie Leitanbieter wird, internationaler Leitanbieter. Ziel 2 war, Deutschland soll internationaler Leitmarkt sein, kombiniert mit dem politischen Ziel 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen in 2020. Und ich möchte auch erwähnen, wir hatten ja noch ein drittes Ziel. Wir wollten natürlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland möglichst die gesamte Wertschöpfungskette hier am Standort halten, mit den entsprechenden Beschäftigungsimpulsen.
Nur 1 der 3 Ziele ist bislang erreicht. Deutschland ist nach den USA der 2. Anbieter von Elektrofahrzeugen. Das haben sich Industrie und Bundesregierung allerdings auch einiges kosten lassen. 17 Milliarden Euro investierten die Automobilbauer in den vergangenen 4 Jahren in die Weiterentwicklung der Elektromobilität. Von staatlicher Seite kamen 1,5 Milliarden Euro Fördermittel dazu. Aus 17 Serienmodellen deutscher Hersteller können Käufer inzwischen wählen. Im kommenden Jahr sollen 12 weitere Modelle ausgeliefert werden. Doch die Käufer greifen einfach nicht zu. 100.000 Elektroautos sollten Ende 2014 auf deutschen Straßen unterwegs sein. Doch davon kann keine Rede sein. NPE-Chef Kagermann zieht daher nur eine gemischte Bilanz.
Leitmarkt, hier sind wir leider nur im Mittelfeld. Wir haben derzeit, wie Sie wissen, 24.000 Fahrzeuge im Markt, wir haben 4.800 Ladepunkte, wir haben 100 Schnellladesäulen, also die Grundlage ist gelegt für einen erfolgreichen Markthochlauf. Wir müssen jetzt aber unbedingt zusätzliche Maßnahmen und Marktanreize in die Wege leiten, weil nur dann werden wir das 1-Million-Ziel erreichen.
250.000 Elektroautos sind bereits in den USA unterwegs. In Japan sind es mehr als 88.000. In Europa liegen die Niederlande und Norwegen ganz vorne. Beides Länder, die selbst keine Elektroautos herstellen. Gucken Sie mal, was da vom Staat ausgegeben wird, relativiert Kagermann. In Deutschland fehlten finanzielle Anreize und das mache sich eben bemerkbar. Die USA, China und Frankreich bieten Kaufprämien, in den Niederlanden und in Norwegen locken hohe steuerliche Anreize. 5.000 bis 8.000 Euro können Käufer bei einem Mittelklassewagen so sparen. Auch in Deutschland wird das seit Jahren gefordert, doch die Bundesregierung winkte aus Kostengründen bislang ab.
Einer der weltweiten Leitmärkte zu werden, das uns natürlich auch die Politik verständlicherweise nahegelegt hat, an der wir aber auch ein großes Interesse haben, haben wir von Anfang an gesagt, werden wir nur erreichen, wenn wir günstige Rahmenbedingungen vorfinden.
Mahnt Matthias Wissmann, der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Verbessert werden muss vor allem die Ladeinfrastruktur. Für deren Ausbau empfiehlt die NPE eine Kombination aus privaten und öffentlichen Investitionen. Auch die Reichweite der Fahrzeuge soll erhöht werden, hier ist die Industrie gefragt. Die Bundesregierung soll nach Ansicht der Experten einen steuerlichen Bonus für Dienstwagen einführen. Das würde den Absatz beflügeln, meint Wissmann.
Die vermutlich effizienteste Maßnahme, gerade im Blick auf den Firmenwagensektor, der eine große Rolle in Deutschland spielt, wäre eine Sonder-AFA, im ersten Jahr 50% Abschreibung. Dann die weitere Abschreibung im Laufe der folgenden Jahre. Wir haben das sehr seriös ausrechnen lassen von Steuerfachleuten, die auch die Verwaltung von innen kennen. Die schätzen im ersten Jahr kassenwirksam 30 Millionen Kosten, in den darauffolgenden Jahren Größenordnungen von etwa 200 Millionen Kosten.
Henning Kagermann rechnet vor, dass der Absatz von Elektroautos so forciert werden könnte, dass zwischen 2019 und 2021 dann rund 800.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge auf der Straße wären. Mehr als die Hälfte davon wären Dienstwagen. Im Gegenzug macht die NPE aber auch die Rechnung auf, was passieren würde, wenn sich nichts ändern würde. Dann würden 2020 statt der geplanten 1 Million Fahrzeuge nur 500.000 unterwegs sein, heißt es. Steuerausfälle sind aber nicht der einzige Beitrag, der von der Politik verlangt wird. Bis zum Ende der sogenannten Markthochlaufphase 2017 müssten zusätzlich 2,2 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert werden. Die Hälfte davon müsste aus öffentlichen Töpfen kommen. Unter anderem, um die Weiterentwicklung der Batterien zu fördern. Gerade erst hat Daimler bekannt gegeben, die einzige Fabrik für Batteriezellen in Deutschland schließen zu wollen. Die Fertigung ist schlichtweg nicht konkurrenzfähig zu den asiatischen und dort vor allem den koreanischen Anbietern. Die Batterie macht allerdings 40% der Wertschöpfung bei einem Elektroauto aus. Ein Geschäft, das sich die Deutschen auf Dauer nicht nehmen lassen wollen. Man müsse die strategische Chance wahrnehmen, bei der nächsten oder übernächsten Generation von Batterien, die mit Lithium-Schwefelzellen oder Lithium-Luftzellen gebaut würden, wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen, so Kagermann. VDA-Präsident Wissmann empfiehlt einen Blick in die USA. Dort rechnet der Elektromobilbauer Tesla laut einem Investitionsplan damit, dass der Bau einer neuen Batteriefertigung vom Staat mit bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar gefördert wird.
Ja, das ist schon eine lustige Branche, die deutsche Automobilindustrie. Wünscht sich dicke Sonderabschreibungen auf mögliche Elektrodienstfahrzeuge und nochmal schlappe 2,2 zusätzliche Forschungsmilliarden, dann käme man vielleicht dem Ziel von 1 Million Elektrofahrzeugen bis 2020 näher. Auf Deutsch, ich bin gerne für Fortschritt, aber zahlen sollen bitteschön andere. Ob das ein Zukunftskonzept für die deutsche Automobilindustrie ist? Sind BMW, Daimler und VW mit ihren Zukunftskonzepten überhaupt auf dem richtigen Weg? Oder werden ihnen andere bald davonfahren? Dorothee Holz mit Antworten.
Autobauer müssen sich immer was Neues einfallen lassen, um für die Kunden attraktiv zu bleiben. So will Daimler die Chinesen mit einem Teekannenhalter zum Kaufen animieren. Daimler hat nämlich in seinem neuen Pekinger Forschungszentrum herausgefunden, dass Chinesen auch im Auto lieber Tee als Kaffee trinken. Solche Erkenntnisse können Gold wert sein, um auf dem weltweit größten Automarkt endlich richtig durchstarten zu können, wo Daimler, BMW und VW noch hinterherhinkt. Insgesamt sieht es für deutsche Autobauer in China aber weiterhin rosig aus, so Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ich glaube, 90% aller Kunden würden sich als nächstes gerne ein deutsches Produkt kaufen. Der Marke hat dort eben einen riesigen Klang. Und das schafft für die deutsche Industrie letztens doch eine sehr gute Perspektive für 2015.
In diesem Jahr verkaufen deutsche Autokonzerne bereits jedes dritte Auto im Reich der Mitte. Vor allem dank des chinesischen Marktes gab es für BMW, Daimler und VW im dritten Quartal neue Bestmarken. Und noch ist kein Ende der Glückssträhne abzusehen. Die deutsche Autoindustrie ist für Jürgen Pieper denn auch tatsächlich ein Fels in der Brandung.
Es gibt kaum eine andere große Branche, wo die Deutschen so dominant auftreten wie bei hochwertigen Autos. Ich glaube, der Marktanteil weltweit liegt mittlerweile bei nahezu 80% bei höherwertigen Autos. Und ich glaube, das ist diese einzigartige Rolle, die die Autoindustrie letztendlich einnimmt.
Aber ausruhen kann man sich auf solchen Erfolgen keineswegs. Das zeigt der deutsche Markt. Hierzulande läuft es nicht unbedingt rund. Der Verband der Automobilindustrie hat für November einen Rückgang von 2% beim Autoabsatz gemeldet. Insgesamt rechnet der Verband in diesem Jahr aber mit einem Absatzplus von 2% auf dann 3 Millionen Neuzulassungen. Allerdings halten sich die privaten Kunden beim Kauf von Neuwagen schon seit einiger Zeit sehr zurück. Die Bilanz wird nur durch den Verkauf von Firmenwagen gerettet. Apropos Firmenwagen. Der Bund hat sich beim Autokauf dem Umweltschutz verschrieben. Das hat die Kanzlerin heute verraten.
Die Bundesregierung geht auch durchaus mit gutem Beispiel voran, was Beschaffung anbelangt. Denn jährlich 10% der neuen Fahrzeuge werden mit elektrifiziertem Antrieb angeschafft.
Und da will man noch mehr E-Gas geben, versprach Angela Merkel. Dennoch ist nicht klar, ob E-Autos überhaupt der Weisheit letzter Stein sind. Im Moment sind Autos mit Hybridmotoren sehr gefragt. Und der japanische Autobauer Toyota bringt im kommenden Frühjahr das erste serienmäßig hergestellte Brennstoffzellenauto mit einem Wasserstofftank auf den Markt. Mit solchen Innovationen können deutsche Hersteller bisher nicht punkten. Vielleicht ja, wenn auch die Chinesen anbeißen.
Ein Teekannenhalter für Fahrzeuge, die auf dem chinesischen Markt angeboten werden, eine grandiose Idee. Wir bleiben bei der Automobilindustrie, wenn auch zugegeben aus einem traurigen Anlass, denn am kommenden Freitag gehen bei Opel in Bochum endgültig die Lichter aus. Viel ist über den jahrelangen Kampf der Opelaner in Bochum berichtet worden. Oft ist über das Management der Opel-Mutter GM geschimpft worden, dass Opel die Wachstumsmärkte in Ostasien verweigert hat, um dort selbst Autos verkaufen zu können. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn auch das Opel-Management hat Fehler gemacht und die liegen teilweise weit zurück. Jörg Marksteiner berichtet.
Frech, innovativ und mit einem tollen Image ausgestattet.
Mit einem Höchstmaß an Komfort.
All das war Opel in Deutschland.
Kapitän und Kapitän L. Wagen der Weltklasse.
Kapitän, Admiral, Kommodore, Diplomat. In den 60er Jahren ist Opel ein ernsthafter Konkurrent von Luxusherstellern wie Mercedes.
Ja, ist das eine Beschleunigung. Vom Stand in 14 Sekunden auf 80.
Doch ohne Not gibt Opel die Oberklasse auf. Genauso wie den Sportwagen GT. Obwohl die Topmodelle das Image einer Marke prägen und obwohl die Gewinnspannen dort viel größer sind als im Kleinwagengeschäft. Es ist der erste von vielen Fehlern.
Eine lange Geschichte von Managementfehlern, die Opel begleiten und die Marke Opel deshalb so nach unten gewirtschaftet haben.
Professor Ferdinand Dudenhöfer, Autofachmann an der Uni Duisburg-Essen. Anfangs fällt die Aufgabe der Oberklasse nicht so ins Gewicht. Die Marke mit dem Blitz hat bis Anfang der 90er nämlich einen anderen Verkaufsschlager im Programm.
Klasse, der Opel-Kadett, was? Na, wann gehen denn Sie zum Opel-Händler?
In Deutschland hat man 1970, 1980 mal Marktanteile von 20% gehabt. Heute hat man Marktanteile unter 7%. VW ist gleich geblieben in seinem Marktanteil, leicht verbessert. Opel ist immer schlechter geworden. Opel hat seit 30 Jahren Probleme im Markt.
Das liegt ganz wesentlich am amerikanischen Mutterkonzern General Motors. GM schickt 1987 Ignacio Lopez in die Opel-Konzernzentrale. Lopez hat einen Ruf als brutaler Kostenkiller. Der Würger von Rüsselsheim, wie ihn die Presse nennt, drückt nicht nur die Einkaufspreise bei den Lieferanten, sondern auch die Qualität der Autos. Pannen und Rückrufe sind die Folgen. Ein Totalschaden fürs traditionell beworbene Opel-Image.
Immer wieder werden Wagen aus der Produktion genommen zur Prüfung der Qualität, zur Prüfung der Opel-Zuverlässigkeit.
In der Krise wechseln bei Opel die Chefs fast häufiger als die Modellreihen. Wichtige Technik- oder Designtrends verschläft das Management, wie Allrad-Sportgeländewagen oder leistungsstarke und sparsame Dieselmotoren. GM verordnet stattdessen Sparrunden.
Dann hat man Qualität aus dem Auto rausgenommen, hat Innovationen rausgenommen, um das noch günstiger zu machen, um noch mit besseren Kosten in Europa unterwegs zu sein. Und das war der große Fehler.
Zwar hat der Hersteller mit dem Safira als erster einen Familienvan im Markt, macht aber wenig daraus. Das große Geld verdienen andere. Dazu kommt, GM zwingt Opel, die Autos nur in Europa zu verkaufen, einem stagnierenden Markt mit hohen Überkapazitäten. Die boomenden Märkte Asiens und Südamerikas bleiben der Marke, anders als VW, BMW oder Mercedes, die dort prächtig verdienen, versperrt. Der Bochumer Betriebsrat Rainer Einenkel.
Darüber hinaus ist es so, dass General Motors entschieden hat, wir verkaufen unsere Chevrolet-Fahrzeuge oder die Buicks, aber die Opel-Fahrzeuge dürfen dort nicht verkauft werden. Wir würden uns ja gegenseitig Konkurrenz machen.
Was GM aber nicht hindert, Chevrolets in Europa anzubieten. Auch wenn die Qualität der Autos heute wieder stimmt, als rein regionale Marke dürfte es Opel schwer haben mit einem Neustart, vermutet Autoexperte Dudenhöfer.
Wenn Opel wirklich langfristig sich etablieren will im Markt, dann muss es eine Internationalisierungsstrategie betreiben. Das ist 100 Jahre lang nicht gemacht worden. Wenn man es in der Zukunft nicht macht, werden die Probleme eher größer als kleiner.
Das war der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer in einem Beitrag von Jörg Marksteiner. Und das war's auch in unserem Podcast vom Dienstag. In der Technik war Erhard Bürger. Am Mikrofon war Rolf Wenkel. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.